Naja, man muss vor allem sehen, was nach dem Putsch passiert ist und welche Schritte eingeleitet wurden von der AKP-Regierung und von Erdogan, um eine Vision zu erfüllen, die es schon länger gibt in diesem politischen Milieu der AKP, in der sozusagen islamistisch-nationalistischen politischen Bewegung in der Türkei. Da ging es vor allem darum, oder diese Idee war vor allem davon geprägt, sich von einer säkularen, von einer laizistischen Türkei zu entfernen, gewisse Vorstellungen über eine gute Gesellschaft auch von staatlicher Seite aus zu promoten und zu stärken, eine starke Kontrolle des Privatlebens, ein klassisches Familienbild, klassische Geschlechterrollen, die damit einhergehen, aber auch eine Idee von Politik, die von Obrigkeitshörigkeit geprägt ist und die es nicht vorsieht, dass es widerstreitende Weltbilder, widerstreitende Meinungen gibt, die im politischen Wettbewerb stehen und sich artikulieren und einander Argumente gegenüberbringen, damit die Wählerinnen und Wähler sich dann entscheiden können nach eigener Abwägung, sondern ein Verständnis von Politik, das vorsieht, dass die Dinge so zu laufen haben, wie diejenigen das denken und gerne hätten, die regieren. Und nach dem Putschversuch war es eben leichtes, da einen ganz großen Schritt zu gehen, sozusagen sich dieser Vision mit einem ganz großen Schritt anzunähern, weil der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, wie Sie das schon richtig gesagt haben. Mit dem Ausnahmezustand ging einher, dass per Dekret regiert werden konnte. Also Erdogan konnte per Dekret regieren, gewisse Vorhaben, Maßnahmen mussten nicht mehr parlamentarisch bewilligt werden, bestätigt werden. Auch die juristische Kontrolle der Politik wurde ausgeschalten. Eigentlich wurde sozusagen das, was eine moderne Demokratie ausmacht oder idealerweise ausmacht, nämlich die Gewaltenteilung, ein moderner Staat, in dem sich Parlament, Exekutive und Judikative gegenseitig kontrollieren. Dieser Mechanismus wurde sozusagen aufgehoben. Und was gefolgt ist, war ein Referendum über ein Präsidialsystem im April 2017. Da hat die Erdogan-Regierung bzw. diejenigen, die dieses Präsidialsystem einführen wollten, die Erdogan und die AKP, haben knapp gewonnen, dieses Referendum. Und das, was damals beschlossen wurde, trat dann mit den Wahlen im vergangenen Juni in Kraft. Am 24. Juni wurde gewählt. Die Allianz, die nationalistisch-konservative Allianz um Erdogan mit der ultranationalistischen MHP, hat wiederum knapp gewonnen. Ebenso hat Erdogan die Präsidentschaftswahl, die gleichzeitig stattgefunden hat, zur Parlamentswahl, sehr knapp gewonnen. Und somit scheint die Sache derzeit gegessen und diese Vision derzeit erfüllt. Aber wie wir sehen können, gibt es ökonomische Probleme in der Türkei, gibt es Unruhen innerhalb des Volkes, weil es nach und nach zu spüren bekommt, was die ökonomische Politik der AKP für sie selbst bedeutet, dass es sozusagen die AKP-Jahre geprägt waren von einem kurzfristigen ökonomischen Wachstum, von einem nicht nachhaltigen ökonomischen Wachstum. Und jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht, was es bedeutet für die AKP und für diese Vision einer neuen Türkei, einer neuen autoritären Türkei. Da kann ein Horizont, können die nächsten Wahlen sein. Die nächsten Wahlen sind Kommunalwahlen und die sind geplant für das Frühjahr 2019. Und genau, das ist so ein Horizont. Aber wie wir ja auch bei den letzten Wahlen gesehen haben oder bei den Wahlen zuvor, kann man auch nicht so wirklich auf die Wahlen hoffen, weil die Wahlen unter ungleichen Bedingungen stattfinden, unter ungerechten Bedingungen stattfinden, weil die Opposition nicht dieselben Mittel und nicht dieselben Möglichkeiten hat, ihre Anliegen zu artikulieren, weil das parlamentarische System, wie schon gesagt, im Grunde ausgesetzt wurde und von einem autoritären System ersetzt wurde.
Dennoch gibt es oppositionelle Stimmen und eben die versucht jetzt das Buch, das Sie mit herausgegeben haben, zu versammeln unter dem Titel Nach dem Putsch. Wie sind denn diese Autorinnen und Autoren zusammengekommen? Wie haben Sie sich als Kollektiv gefunden?
Ich habe mich mit zwei Kollegen darüber unterhalten, über diese Buchidee. Einmal Ilke Atac, der an der Uni Wien gelehrt hat, zur Türkei, aber auch zu Themen der Migration. Und Michael Fanizadeh vom Vienna Institute for Cooperation and Dialogue. Und wir haben darüber gesprochen, ob wir ein Buch schreiben bzw. ein Buch herausgeben wollen, weil wir verschiedene Stimmen zur Sprache kommen lassen. Die Opposition, sage ich jetzt mal, viel richtiger wäre, glaube ich, die Zivilgesellschaft in der Türkei, die Zivilgesellschaft im weitesten Sinne zu Wort kommen lässt. Und wir haben darüber angefangen zu sprechen, da war es Anfang 2017, da stand dieses Referendum bevor. 2015 war ein zentrales Jahr in der Türkei, 2015 im Juni. Bei den Parlamentswahlen hat es die prokurdische linke HDP als erste explizit prokurdische Partei ins Parlament geschafft, hat die weltweit einzigartige 10%-Hürde in der Türkei übertroffen. Und danach ging im Grunde dieser Prozess los, an deren Ende wir jetzt bei der neuen Türkei in Anführungsstrichen angekommen sind. Also nachdem die prokurdische HDP es ins Parlament geschafft hatte, wurde der Friedensprozess mit der kurdischen Bewegung aufgekündigt, infolge einer militärischen Eskalation in den kurdischen Gebieten. Und es fanden Neuwahlen statt im November und hier hat die AKP wiederum das Ergebnis bekommen, das sie in den Wahlen zuvor verpasst hatte, nämlich wieder die Mehrheit der Sitze im Parlament. Die HDP hat es erneut ins Parlament geschafft. Dennoch hat die HDP sozusagen ein Ergebnis bekommen, das sie zuvor nicht bekommen hatte. Die politische Stimmung im Land blieb aber aufgeladen. Es fanden zahlreiche Anschläge statt. Die militärische Auseinandersetzung ging weiter. Und das Ganze gipfelte dann im Sommer 2016 in dem Putschversuch. Und mit dem Bewusstsein, dass sich die Dinge in der Türkei ständig und sehr schnell ändern und dass man sozusagen nicht heute ein Buch planen kann und dann in einem halben Jahr herausgeben kann mit den Inhalten, die man sich sozusagen beim ersten Gespräch überlegt hat, haben wir uns zusammengetan und haben uns überlegt, wer könnte denn dazu beitragen, eine andere Perspektive, einen anderen Blick auf die Türkei zu ermöglichen, weil wir auch gemerkt haben, die Berichterstattung über die Türkei im deutschsprachigen Raum, also der eine Kollege Michael Fanizadeh ist aus Wien, aus Österreich, das VIDC, das Institut, für das er arbeitet, auch, unser Verlag auch. Ich arbeite in Deutschland und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, dass im deutschsprachigen Raum ein sehr einfaches und sehr einseitiges Bild über die Türkei vorherrscht. Natürlich entspricht dieser Diskurs schon auch dem, was in der Türkei passiert, nämlich dass ein demokratischer Rechtsstaat nach und nach außer Kraft gesetzt wird, dass Menschen, die anderer Meinung sind, unterdrückt werden. Aber dennoch ist uns aufgefallen, dass die andere Seite sehr wenig und wenn dann sehr eindimensional zu Wort kommt und repräsentiert wird. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir da fragen können, wer zu einem solchen Sammelband beitragen kann, der den Menschen im deutschsprachigen Raum auch eine andere Perspektive bietet und der den Menschen zeigt, dass es eigentlich eine sehr vielfältige Bewegung gibt, über die man immer als Opposition spricht. Aber selbst dieses Wort Opposition trifft es nicht sehr gut, weil es Kämpfe und Auseinandersetzungen sind in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Also von den von Personen in der kurdischen Bewegung oder in der kurdischen Demokratiebewegung zu LGBTQ-Personen, zu Frauen und feministischen Kämpfen, zu Akademikerinnen und Akademikern, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben und dann verfolgt wurden, zu Kulturschaffenden, haben wir sehr viele verschiedene Personen gefunden, die beigetragen haben zu diesem Sammelband. Und wir freuen uns deshalb sehr, dass wir an so einem Zeitpunkt, wo eigentlich alles sehr düster scheint und sehr hoffnungslos scheint, dass wir in so einem Zeitpunkt ein solches Sammelband im Umlauf bringen können, weil man tatsächlich auch sieht, dass viele Menschen, oder in diesen Texten sieht man auch, dass diese Menschen trotz aller Rückschläge weitergemacht haben und trotz aller Rückschläge weitermachen und neue Formen des Widerstandes finden und sozusagen jede Repression und jede Unterdrückung beantworten mit der Kreativität ihres Protestes, mit neuen Formen wie man damit umzugehen hat oder umgehen kann, die bisher nicht bekannt waren. Also es ist ein, ich würde sagen, dialektischer Prozess in der Türkei und auch in anderen Ländern ist es ja so, je mehr sozusagen, je kleiner die Freiheitsräume werden, je kleiner die Räume der Artikulation werden, desto komplizierter wird es, sich dagegen zu stellen und Antworten zu formulieren, aber irgendwie geht es weiter und das ist auch jetzt gerade der Fall und da denke ich, bietet das Buch einen sehr guten Überblick.
Aus dem breiten Spektrum an kritischen und oppositionellen Perspektiven, die das Buch nach dem Putsch versammeln soll, wie sieht denn eine kurdische Perspektive von kurdischen Kämpfen ausgesehen aus, die man in dem Buch findet und was ist da auch ein neuer Aspekt für ein deutsches Publikum, für ein deutschsprachiges Publikum?
Genau, wir haben zwei Texte zur kurdischen Bewegung. Ein Text ist von einem Kollegen aus der Türkei, ein Journalist namens Irfan Aktan, der auch immer wieder für die Taz schreibt. In der Türkei schreibt er für Gazete Duvar. Das ist ein Online-Medium. Und er beschreibt im Grunde das Verhältnis zwischen der kurdischen Bewegung und dem türkischen Staat in den vergangenen Jahren und beschreibt im Grunde, welche irrationale Wendungen dieses Verhältnis eingenommen hat, dass die AKP und Erdogan, als sie 2002 in der Türkei an die Macht kamen, sehr wohl gewisse Freiheitsrechte und gewisse kulturellen Rechte den Kurdinnen und Kurden zugestanden haben, dass sie dafür auch gefeiert wurden in Europa zum Beispiel, weil ihnen sozusagen dann auch der Weg eröffnet wurde in einen EU-Beitritt, beziehungsweise dieser Weg realistischer und näher erschien durch diese Reformen, diese liberalen Reformen. Aber wie dann sich das Blatt gewendet hat, als die AKP gemerkt hat, sie profitiert nicht von dieser Öffnung, sie profitiert nicht von diesen Reformen und von dieser Annäherung an die kurdische Bewegung, weil es die kurdische Bewegung stärkt und damit ihr die Kraft wegnimmt und ihr die alleinige Deutungshoheit über die politischen Entwicklungen in der Türkei nimmt. Das war, wie ich schon vorhin gesagt habe, im Sommer 2015 bei den Wahlen, als die HDP zum ersten Mal oder als erste prokurdische Partei ins Parlament geschafft hat und danach die Eskalation losgegangen ist in den kurdischen Gebieten und die militärischen Auseinandersetzungen wieder losgegangen sind. Und Irfan Aktan schafft es auf wenigen Seiten, schafft er diese Entwicklung aufzuzeichnen und dadurch ihre Absurdität auch zu illustrieren und die eigentliche Unverständlichkeit dieser Wendung der AKP-Regierung. Und so kann man das besser nachvollziehen, finde ich. Also man kann besser nachvollziehen, dass die AKP geleitet ist von ihrem Wunsch, alleine über die Verhältnisse in der Türkei zu bestimmen. Und dass diese Reformen, die es anfänglich gab, vielleicht auch instrumentell waren, in dem Sinne, dass die AKP sich davon eine Hegemonie oder eine gefestigtere Hegemonie versprochen hatte. Das ist das eine. Dann haben wir einen zweiten Text von einem Akademiker, Bülent Küçük, von der Boğaziçi Universität in Istanbul, der einen sehr interessanten Aspekt beleuchtet, und zwar das Verhältnis von Freiheits- und Gleichheitsrechten in der kurdischen Bewegung, beziehungsweise schreibt er über das Verhältnis von kultureller Freiheit und von ökonomischer Gleichheit in der kurdischen Bewegung oder in der kurdischen Bevölkerung. Und er schaut auf die Geschichte der kurdischen Bewegung und stellt fest, dass sich in den vergangenen Jahren und auch im vergangenen Jahrzehnt eine politische Elite oder ein politisches Milieu innerhalb der kurdischen Bewegung gebildet hat, dass es geschafft hat, sich zu artikulieren, sich stark zu artikulieren, in die politischen Auseinandersetzungen gehen, mit Selbstbewusstsein und auch in den Metropolen der Türkei eine Stimme zu bekommen. Aber dass es auf der anderen Seite eine auch sehr arme kurdische Bevölkerung gibt, im Südosten und im Osten des Landes, eine Bevölkerung, die nicht nur von kultureller Diskriminierung, von Rassismus betroffen ist, sondern auch von ökonomischer Ungleichheit besonders betroffen ist, mehr als andere Menschen in der Türkei, aufgrund ihres Kurdischseins. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch diesen ökonomischen Aspekt. Und Bülent Küçük stellt fest, dass es dieses Verhältnis oder dieses Spannungsverhältnis zwischen Gleichheit und Freiheit, das ist ja nicht nur jetzt mit Bezug auf die kurdische Bewegung gibt, das ist ja auch ein Spannungsverhältnis, über das immer wieder in der Linken, auch hier in Deutschland gesprochen wird. Hier ist das Stichwort Identitätspolitik, also Minderheiten, die aufgrund ihrer Identität unterdrückt werden, auf der einen Seite, und eine ökonomische Ungleichheit auf der anderen Seite, die alle betrifft. Darüber wird auch in Deutschland oder in anderen Ländern diskutiert. Aber Bülent Küçük schaut sich das innerhalb der kurdischen Bewegung genauer an, was es bedeutet, dass es die HDP gibt, dass die HDP es geschafft hat, ins Parlament zu kommen, dass es sehr bekannte, sehr kräftige, politisch versierte kurdische Stimmen gibt im Jahr 2018, aber auf der anderen Seite weiterhin eine kurdische Bevölkerung, die unsichtbar ist und die arm ist und die auch nicht profitieren konnte von ökonomischem Wachstum in der Türkei, womit ja die AKP immer wieder sich selbst sozusagen legitimiert oder ihr Alleinstellungs- oder diesen ökonomischen Wachstum als ihr Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den Regionen vor ihr vorbringt.
Jetzt verschärfen sich die Zustände in der Türkei monatlich, ja fast täglich auch, kann man sagen. Ist es da trotzdem möglich, dass die Autorinnen und Autoren, die in dem Buch versammelt sind, eine Vision vom Land entwerfen können, also mit einem positiven Bild rausgehen aus der Sache?
Das ist eine gute Frage. Es fällt unseren Autorinnen und Autoren, es ist sicherlich schwer gefallen, mit einem positiven Bild aus ihren Texten zu gehen. Aber das positive Bild ergibt sich aus ihrer Kritik. Das positive Bild ergibt sich meiner Meinung nach, wenn ich jetzt irgendwie aus Leser- oder Leserinnenperspektive auf diese Beiträge schaue, die ich ja selbst bearbeitet habe mit meinen Mitherausgebern, ergibt sich der Optimismus oder das positive Bild oder die Hoffnung aus der Kritik, die die Autorinnen und Autoren formuliert haben. Und hätten sie keine Hoffnung, hätten sie wahrscheinlich diese Texte auch nicht geschrieben und würden wahrscheinlich auch gar nicht mehr weitermachen, sondern sich eingliedern in die neue Türkei. Es ist nicht so, dass jeder Text jetzt einen Fazitteil hat, wo dann das Bild einer demokratischen, freiheitlichen, egalitären Türkei gezeichnet wird. Aber dieses Bild geht meiner Ansicht nach aus der Kritik der verschiedenen Lebensbereiche und der Politiken in den verschiedenen Lebensbereichen hervor. Also wenn zum Beispiel Çiçek Tahaoğlu, eine andere Kollegin, die bei der Online-Plattform Bianet arbeitet in Istanbul, sie hat über die LGBTQ-Bewegung in der Türkei geschrieben und sie hat auch einen historischen Blick auf diese Bewegung geworfen, hat erzählt, wie die erste LGBTQ-Demonstration in der Türkei stattgefunden hat, wie die Menschen darauf reagiert haben, wie sich diese Bewegung in den Metropolen aber nach und nach etabliert hat und wie Menschen diese Bewegung auch aufgenommen haben, wie Straßenverkäufer Fahnen in Regenbogenfarben verkauft haben und wie sich das jetzt alles wieder geändert hat mit der zunehmenden mit dem zunehmenden Autoritarismus seit den Gezi-Protesten 2013. Aber sie beschreibt genauso, wie die Leute neue Formen des Protestes gefunden haben, als ihre Demonstrationen verboten wurden, als die Regenbogenparade verboten wurde, die sich an einem zentralen Platz treffen sollte, haben die sich gedacht, okay, dann treffen wir uns nicht dort, weil wenn wir da jetzt hingehen, dann wird die Polizei uns angreifen und wir werden nicht protestieren können, wir werden nicht laufen können als Demonstration, dann treffen wir uns in vielen kleinen Gruppen, an vielen verschiedenen Orten in Istanbul und verlesen dort unsere Redebeiträge und filmen sie und stellen sie dann ins Internet und verbreiten sie im Internet. Und für mich war das durchaus sozusagen der Optimismus oder die Hoffnung oder die Perspektive auf eine andere Türkei darin zu sehen, in dieser neuen Protestform und in dieser Hartnäckigkeit und in dieser Kreativität auch. Weil es wäre ja ein leichtes zu sagen, okay, das Referendum ist vorbei, die AKP hat gewonnen, die Wahlen am 24. Juni haben sie auch gewonnen, am vergangenen 24. Juni haben sie auch gewonnen, das Präsidialsystem wirkt somit und es gibt keine Mechanismen mehr, derer wir uns annehmen können, um uns selbst zu artikulieren als Opposition oder als Gegner des Regimes. Deswegen lassen wir das einfach. Also es wäre ein leichtes, das zu tun, aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Und das ist für uns als Herausgeber aus Deutschland und Österreich natürlich auch etwas ja sehr Bemerkenswertes, dass dann sozusagen von hier aus, so ein Buch herauszugeben, diese Beiträge zu bekommen und die zu lesen. Das ist auch schwer nachzuempfinden von Deutschland aus, muss ich ehrlich sagen.